Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die Copa Libertadores, das südamerikanische Äquivalent zur Europäischen Champions League, tritt jetzt in die entscheidende Phase ein. Die Gruppenphase ist beendet, die Achtelfinalpartien in der Nacht ausgelost worden. Höchste Zeit also für uns hier auf meinsportradio.de mal zurückzublicken und noch einmal zusammenzufassen, was sich in den 8 Vorrundengruppen so getan hat. Und dann natürlich auch den Ausblick zu wagen auf die anstehende K.O.-Phase. Und das machen wir natürlich wieder mit unseren lieben Kollegen von SheFootball.com, den Experten für südamerikanischen Fußball. Und jetzt begrüße ich hier in der Sportshow die Redaktion Mitglieder Daniel Bramkamp, Benjamin Kraft und Bernhard Kurz. Hallo ihr drei.
Hallo. Hallo Malte.
Also die versammelte Expertise in Sachen südamerikanischer Fußball und Copa Libertadores bei uns. Ja, sagen wir einfach nochmal kurz, wie es ist. Ihr habt euch die drei Gruppen, oder die Gruppen unter euch dreien ein bisschen aufgeteilt. Bernhard, welche Gruppen hast du zu betreuen?
Ich habe die Gruppen 1, 4 und 8 gemacht.
Daniel, bei dir sind es die Gruppen?
2, 5 und 6.
Und Benjamin, entsprechend den Rest?
3 und 7.
Nur 3 und 7, du kommst ein bisschen zu kurz.
Ja, man muss ja den anderen auch mal ein bisschen den Vorrang lassen.
Alles klar, dann starten wir doch einfach mal mit der Gruppe 1, die sich zusammengesetzt hat aus Botafogo, Barcelona, Estudiantes und Atletico Nacional. Bernhard, eine Gruppe, die vor allen Dingen an der Spitze zwei Mannschaften punktgleich gesehen hat.
Ja, genau. Also Gruppensieger war dann letztlich Botafogo mit 10 Punkten. Das konnte man vielleicht vor dem Beginn der Gruppenphase so nicht unbedingt erwarten. Eigentlich ist Botafogo mit vielen No-Names in die Copa Libertadores gestartet. Deswegen kommt der Gruppensieg etwas überraschend. Punktgleich auf dem zweiten Rang Barcelona aus Ecuador und nur ein Punkt dahinter Estudiantes La Plata mit Legende Juan Sebastian Verón, der jetzt mit über 40 Jahren mal beschlossen hat, er schnürt nochmal die Fußballstiefel für seine alte Liebe. Und Titelverteidiger Atletico Nacional mit 6 Punkten auf dem vierten Rang. Ich habe, muss ich sagen, von Estudiantes vor allem deutlich mehr erwartet, aber die haben sowohl in der Liga als auch eben in der Copa Libertadores sehr fluktuierende Leistungen gezeigt, zum Beispiel zu Hause gegen Atletico Nacional 1-0 gewonnen und darauf folgend gegen den gleichen Gegner die Woche drauf 4-1 verloren. Ja, es lag in erster Linie daran, dass Botafogo eben den Gruppensieg hat, dass Atletico Nacional eben im Sommer wirklich viele Abgänge hatte und diesen Aderlass nicht wirklich gut kompensieren konnte. Und deswegen, ja, muss man sagen, Botafogo und Barcelona zu Recht weiter. Für Estudiantes hat es eben aufgrund fluktuierender Leistungen nicht gereicht und Atletico Nacional sozusagen eigentlich chancenlos als Vierter draußen.
Und da konnte dann auch die kleine Hexe Juan Verón im zarten Alter von 41, der ist sogar noch älter als ich, also nichts mehr retten?
Nee, das konnte er nicht mehr. Er hat zwar für einen 41-Jährigen an sich ordentlichen Einsatz gezeigt und Vollgas gegeben. Es war allerdings oftmals wirklich so, dass er nach 55 Minuten komplett platt war und ausgewechselt werden musste. Er hat beim 3-0-Sieg gegen Barcelona hat er für Facundo Sanchez mal eine Vorlage gegeben, aber ansonsten konnte er eigentlich in keinem Spiel wirklich seinen Stempel aufdrücken. Hin und wieder mal einen Freistoß, der knapp am Tor vielleicht vorbeigepfiffen ist, aber ansonsten konnte er jetzt wirklich nicht den Unterschied ausmachen und eben auch Estudiantes nicht das Weiterkommen bescheren.
Das ist dann natürlich auch ein bisschen wenig. Er ist ja auch noch als Funktionär tätig in dem Verein, aber hat er damit nicht eigentlich mit seinem eigenen Einsatz jemand anderem vielleicht den Platz weggenommen? Ist die Nachwuchssituation bei Estudiantes so schlecht, dass eben so ein Opa sich mit Verlaub da selbst noch einwechseln darf?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Nachwuchssituation da jetzt so schlecht ist und ob er da jetzt jemanden den Platz zwingend streitig gemacht hat, aber ich glaube, das ist ein Mann, der wirklich für den Fußball einfach lebt und man sieht es ja oft bei Funktionären und Trainern, dass sie am liebsten, wenn es spannend ist, am liebsten selber auf den Platz laufen würden und mitspielen würden und er macht das halt dann tatsächlich so. Wie es jetzt genau aussieht, also wie jetzt genau die Nachwuchssituation bei Estudiantes ist, das müsste ich an den Benja weitergeben, das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber er hat ja an sich schon noch von der technischen Finesse her, hat er ja schon noch Qualität eigentlich, aber die Ausdauer und die Kraft mit 41 Jahren, das reicht halt nicht, um auf südamerikanischem Top-Niveau einfach noch bestehen zu können.
Maradona hat es ja auch früher mal probiert, im älteren Alter dann doch nochmal wieder die Stiefel zu schnüren, war ja dann auch eher von mäßigem Erfolg gekrönt, eben auch aufgrund der Kondition. Ja, Benjamin, vielleicht kannst du zur Nachwuchssituation bei Estudiantes noch kurz was Erhellendes beitragen.
Genau, eigentlich gar nicht so schlecht. Also eins der größten Mittelfeldtalente Argentiniens, Santiago Ascacibar, spielt bei Estudiantes, eigentlich auch auf der Verón-Position, hat dann teilweise auch neben ihm gespielt. Und ja, die Einsätze von Verón haben ihm jetzt nicht negativ, also haben ihm nicht geschadet, denn in der Liga hat Ascacibar eigentlich immer von Anfang an gespielt, ist eigentlich ein unumstrittener Stammspieler. Ich denke, das hat ihm eher geholfen, dass mal so ein erfahrener Mann wie Verón neben ihm ist, dass er neben ihm mal spielen konnte. Also da ist auf jeden Fall Nachwuchs da bei Estudiantes.
Also aber bei Botafogo dann und bei Barcelona dann das größere sportliche Potenzial dann zumindest jetzt in dieser Copa Libertadores-Runde gewesen und die haben sich dann für die nächste Runde qualifiziert. Schauen wir mal auf die Gruppe 2, Daniel, und damit kommen wir zu dir. FC Santos, The Strongest, Santa Fe und Cristal, die vier Teams, die sich dort behauptet hatten und vor allen Dingen die bolivianische Mannschaft von The Strongest, die hat richtig stark abgeliefert, hat ihrem Namen alle Ehre gemacht.
Genau, The Strongest hat eine sehr gute Copa Libertadores gespielt und sich dann mit ein bisschen Glück auch qualifiziert fürs Achtelfinale. Es gab am letzten Spieltag sozusagen ein Endspiel in Santa Fe, eben Santa Fe gegen The Strongest. Santa Fe musste gewinnen, wäre dann Zweiter gewesen. The Strongest wäre mit eigenem Sieg oder Unentschieden weiter gewesen. Und da hat The Strongest dann ein bisschen Glück gehabt, hat ein 1-1 geholt durch ein Eigentor. Sie haben aber trotzdem sehr starken Eindruck hinterlassen, haben die beiden Spiele gegen Sporting Cristal und Santa Fe daheim sehr verdient gewonnen, gegen Santos daheim unentschieden gespielt und auswärts eben auch noch zweimal unentschieden geholt, nur ein Spiel verloren. Insgesamt muss man vermutlich sagen, dass The Strongest verdient weitergekommen ist, weil Santa Fe, die vom Namen her ein bisschen besser besetzt werden, weniger gezeigt haben.
The Strongest, ein Team aus Bolivien, ich hatte es gesagt, da auch profitiert davon, von der Höhe des Landes?
Ja, auf jeden Fall. Die bolivianischen Mannschaften und insbesondere The Strongest sind daheim fast unschlagbar. Das ist sicher, weil die individuelle Qualität ist zumindest bei The Strongest schon gegeben, mit Chumacero, mit Alonso, mit Escobar, aber sie ist jetzt nicht sensationell, wenn man die vergleicht mit irgendeiner brasilianischen oder argentinischen Mannschaft. Aber wenn man auf fast 4000 Meter in Höhe spielt und die anderen Mannschaften sind das nicht gewohnt, dann ist das ein unglaublich großer Heimvorteil.
Dann geht einem natürlich auch als Gast da die Puste aus. Santos, der Spitzenreiter, der Tabellenführer, der Gruppensieger, der Traditionsverein, ja, bei dem Pelé ja früher auch die Fußballschuhe geschnürt hat. Ist das für dich einer der Favoriten jetzt vielleicht für den weiteren Verlauf der Copa Libertadores?
Das wäre mir ein bisschen zu hoch gegriffen, wenn ich ehrlich bin. Santos hat nicht so die ganz, ganz großen Namen. Also um ein Beispiel zu geben, zum Beispiel Bruno Henrique von Wolfsburg ist jetzt wieder zurück nach Brasilien gegangen und zu Santos. Das ist schon ein guter Spieler, aber das ist jetzt keine Weltsensation. Insgesamt ist die Mannschaft so, dass man sagen muss, dass sie kein Turnierfavorit sind. Das sehe ich bei den Brasilianern zum Beispiel. Palmeiras, Atlético Mineiro sehe ich da in einer stärkeren Rolle als Santos. Und in der Gruppe souverän weitergekommen zu sein, ist zwar gut, aber das musste man schlichtweg auch erwarten.
Also vorausgesetzt, dass man das dann eben am Ende auch schafft und sich dann fürs Achtelfinale qualifiziert. Kommen wir zur Gruppe 3. Benjamin, damit bist du jetzt im Boot. River Plate, du bist ja unser argentinischer Fußballexperte, auch hier ja jede Woche bei uns im Podcast zu hören, wenn wir den argentinischen Spieltag zusammenfassen. River Plate hat sich auch in dieser Copa Libertadores durchgesetzt, mit 13 Punkten die Gruppe gewonnen vor Emelec. Die beiden also weitergekommen, Independiente und Melgar auf den Plätzen 3 und 4. Das von dir erwartet Ergebnis am Ende der Gruppenphase?
Ja, eigentlich schon. Also River Plate, einer der Top-Favoriten, auch auf den Titel in der Copa Libertadores, hat sich sehr, sehr souverän durchgesetzt. Erst am letzten Spieltag daheim gegen Medellin die erste Niederlage kassiert. Da ist man allerdings auch mit einer B11 angetreten. Und davor hat man eigentlich nichts anbrennen lassen, sich, wie gesagt, auch vorzeitig qualifiziert. Wir kennen sie schon aus der argentinischen Liga, Alario und Triussi. Das Top-Sturm-Duo wieder herausgestochen, beide mit 3 Toren im Wettbewerb schon. Und ja, im Endeffekt eine souveräne Qualifikation für River Plate. Dahinter hat dann Emelec ganz knapp das Rennen gemacht mit 10 Punkten vor Independiente de Medellin. die auf 9 Punkte gekommen sind. Es war ein harter Kampf für Emelec, aber am Ende haben sie sich durchgesetzt und ist jetzt ja überraschenderweise das zweite Team aus Ecuador, was auch im Achtelfinale steht.
Ecuadorische Teams oder ecuadorianische Teams hat man eigentlich auch so im Vorfeld wahrscheinlich nicht dafür vorgesehen gehabt, so unter Experten, dass die ins Achtelfinale kommen? Oder wie hast du es gesehen?
Also Emelec, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich persönlich nicht so auf der Rechnung. Da hätte ich Independiente de Medellin eher auf dem zweiten Platz gesehen, auch mit Fernando Quintero, ein Spieler, den man aus Europa kennt, der extremst talentiert ist. Dass Barcelona aus Gruppe 1 stark sind, vor allem daheim, das konnte man so erwarten. Mhm. Also ich denke, dass man von beiden ecuadorianischen Teams noch was erwarten kann. Also eins wird sich, denke ich, auf jeden Fall fürs Viertelfinale qualifizieren.
Bernhard, was zeichnet Emelec aus?
Emelec, ja, die sind als Gruppenzweiter eben in die K.O.-Runde eingezogen und sie haben halt die wenigsten Gegentore in der ganzen Gruppe kassiert und haben halt ihre Hausaufgaben gemacht, ihre Heimspiele gegen Medellin und Melgar eben gewonnen, für Furore gesorgt, hat in erster Linie, oder beziehungsweise haben in erster Linie Brian Angulo und also der Stürmer und der Linksaußen Eduardo Preciado mit jeweils 3 Toren. In der Abwehr ist Emelec mit einer Dreierkette um Plata, Pinillo und Bagui gut aufgestellt. Und sie spielen auch mit einem 5er-Mittelfeld, sodass halt auch schnell wieder umgeschaltet werden kann, sollte es dann wieder von der Defensive in die Angriffssituationen gehen. Sie haben eigentlich eine ganz gute Ausgangslage. Also ich erwarte von ihnen eigentlich auch, dass sie das Achtelfinale vielleicht überstehen und vielleicht ist da sogar noch was drin dieses Jahr. Also man sollte sie auf jeden Fall nicht unterschätzen.
Ja, wir werden nachher nochmal zu denen kommen, wenn wir auf die Achtelfinalpartien eingehen. Jetzt gehen wir erstmal auf die nächste Gruppe ein. Das ist die Gruppe 4 und Bernhard, da behältst du gleich das Wort. San Lorenzo, Atletico Paranaense, Flamengo und Católica, die 4 Teams, die sich auch in dieser Reihenfolge dann am Ende in der Gruppe platziert haben. Punktgleich am Ende vorne San Lorenzo also und Atletico Paranaense. Wie schätzt du diese Gruppe ein?
Ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine ziemlich interessante Gruppe, weil es entgegen aller Erwartungen eigentlich gelaufen ist, meiner Meinung nach. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Flamengo als unangefochtener Gruppensieger das wirklich nach Hause fährt und ins Achtelfinale einzieht. Dem war eben nicht so, wie du schon gesagt hast. San Lorenzo und Paranaense punktgleich weitergekommen und ins Achtelfinale eingezogen. Und damit hatte eigentlich wirklich niemand gerechnet, vor allem im Fall von San Lorenzo. Die Liga in Argentinien hat deutlich später gestartet als in den anderen Ländern. Und deswegen hat im Vergleich zu Flamengo und auch Universidad Católica aus Chile und Paranaense ein bisschen die Wettkampfpraxis gefehlt. Es ging eigentlich nur um Platz 2 hinter Flamengo, muss man sagen. Aber sie haben dann die Abgänge von Cauteruccio, der zu Cruz Azul und gewechselt ist, und Blanco, der zu den Portland Timbers ist, gut aufgefangen. Und Nicolas Blandi hat ziemlich hervorgetan, war der Topscorer des Teams mit 3 Toren in der Gruppenphase. In der Offensive hat für San Lorenzo teilweise ein bisschen die offensive Durchschlagskraft zwar gefehlt. Sie haben in 6 Spielen nur 8 Tore gemacht, aber sie hatten halt wirklich Glück, dass Flamengo nicht in Topform gespielt hat. Mhm. Genauso hat Paranaense davon profitiert. Die sind auch eben etwas unvorhersehbar weitergekommen. Die Qualifikation für die Gruppenphase wurde eigentlich schon ein bisschen als Erfolg gewertet, aber sie haben eben gegen ihren direkten Konkurrenten Universidad Católica punkten können, haben zu Hause gegen Flamengo auch 2-1 gewonnen. Das Weiterkommen war nicht unbedingt vorhersehbar, aber alles in allem nicht unbedingt unverdient, würde ich jetzt sagen. Für Flamengo, habe ich ja schon gesagt, war es dieses Jahr wirklich ein absolutes Desaster. Die waren eigentlich ein Top-Favorit auf den Titel, aber haben auswärts nicht einen einzigen Punkt geholt. Und gerade so Spiele auswärts bei Universidad Católica in Chile, die muss man als Titelaspirant halt auch eben gewinnen, um wirklich was reißen zu können in der Copa, und deswegen ist das Vorrunden aus ziemlich gerecht. Und nach der Apertura-Meisterschaft für Universidad Católica in Chile war die Copa Libertadores, ich sage jetzt mal, ein schönes Abenteuer, ein schönes Erlebnis. Sie haben sich wirklich ordentlich präsentiert und sich würdevoll aus dem Wettbewerb verabschiedet. Für Diego Bielkiewicz könnte das Ganze ein ziemliches Sprungbrett gewesen sein. Er war der Topscorer seines Teams mit 4 Treffern, hat auch wirklich offensiv einiges getan, viel Laufwege gegangen, gute Mitspieler in Szene gesetzt. Der könnte sich damit wirklich für höhere Aufgaben bei einem Topclub in Südamerika oder auch in Europa empfohlen haben.
Hm. Es sind ja auch ein paar sehr bekannte Namen in dieser Gruppe, auch für Leute, die aus Deutschland sich jetzt nicht so mit dem südamerikanischen Fußball sonst auseinandersetzen, aber die da durchaus jemanden kennen. Diego und Guerrero, Benjamin, die spielen beide bei Flamengo. Was hat mit denen in dieser Saison nicht funktioniert? Weil eigentlich waren die ja in den letzten Jahren auch immer zu den großen Namen in Brasilien gezählt worden.
Ja, genau. Wobei man sagen muss, dass beide eigentlich nicht schlecht gespielt haben. Flamengo, Bernhard hatte schon gesagt, waren einfach extremst auswärts schwach. Aber daheim haben sie teilweise überragend gespielt. Auch das erste Spiel gegen San Lorenzo 4-0 gewonnen. Und Diego war eigentlich in Topform. Ich kann mich noch an den wunderschönen Freistoßtreffer von ihm erinnern. Aber hat sich dann, ich glaube, zweiter oder dritter Spieltag war es in der Copa Libertadores am Knie verletzt und ist dann für 6 bis 8 Wochen ausgefallen. Was sicherlich auch ein Faktor war, warum jetzt Flamengo ausgeschieden ist.
Und bei Atletico Paranaense, da spielt ja der gute alte Grafitsch, wie Felix Magath ihn mal aussprach. Benjamin, kannst du uns nochmal sagen, wie spricht man ihn richtig aus?
Kommt drauf an, woher man in Brasilien kommt, aber in Rio würde man sagen, Grafitsch, auch schon 38 Jahre alt. In der Qualifikation war er noch Stammspieler bei Paranaense, aber jetzt in der Gruppenphase wurde er teilweise nur noch eingewechselt, aber er ist jetzt schon im betagten Alter. War ganz okay, seine Leistung.
Darf aber im Achtelfinale wiederkommen, ist mit Atletico Paranaense qualifiziert und wird dann dort übrigens in einem rein brasilianischen Duell auf den FC Santos treffen. Das besprechen wir nachher natürlich auch noch hier in der Sendung. Wir besprechen auch gleich die Gruppen 5 bis 8, nachdem wir jetzt ja Gruppe 1 bis 4 besprochen haben, hier in unserem Copa Libertadores Special auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow zusammen mit den Kollegen von SheFootball.com.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Copa Libertadores Special hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Die Gruppenphase ist absolviert, die erste K.O.-Runde ausgelost und damit können wir mal ein kleines Fazit ziehen. Wir haben eben schon die Gruppen 1 bis 4 besprochen, unter anderem ja auch alte Bekannte wieder getroffen, Grafitsch zum Beispiel oder auch Diego oder auch den guten alten Guerrero, der ja beim HSV sich auch mal in Szene gesetzt hat, auch bei Bayern in der Bundesliga aktiv war. Jetzt gucken wir auf die Gruppen 5 bis 8 und schauen mal mit dem Kollegen Daniel Bramkamp jetzt auf die Gruppe Nummer 5. Palmeiras, Wilstermann, Tucumán und Peñarol, das waren die 4 Teams, die dort auch in dieser Reihenfolge eingelaufen sind am Ende, Daniel.
Ja, genau. Hast du ganz gesagt, die richtige Reihenfolge. Was in der Gruppe sehr auffällig war, und das ist vorher schon mal zur Sprache gekommen, also bei anderen Gruppen zur Sprache gekommen, war die Heimstärke gewisser Mannschaften bzw. die Auswärtsschwäche. In der Gruppe war das besonders verpannt. In 12 Spielen gab es 10 Heimsiege. Wilstermann, Tucumán und Peñarol haben sich alle untereinander daheim geschlagen. Ja, und dann Palmeiras war die einzige Mannschaft, die auswärts gepunktet hat. Ja, und dann hat das letztlich den Unterschied gemacht. Wilstermann hat gegen Palmeiras gewonnen, also ist Wilstermann Zweiter geworden. Tucumán hat gegen Palmeiras unentschieden gespielt, Dritter geworden. Und Peñarol hat gegen Palmeiras verloren und ist dann dementsprechend Letzter geworden.
Wilstermann, auch ein Team aus Bolivien, auch eine dieser Überraschungen in dieser diesjährigen Copa-Saison?
Ja, sicher. Ja, also ich würde sagen, sogar die größte Überraschung. Bei denen läuft es in der bolivianischen Liga überhaupt gar nicht. 18 Punkte aus 18 Spielen haben die geholt. Aber sie haben sich in der Gruppe, wo sie klare Außenseiter waren, letztlich durchgesetzt. Und zwar, weil sie den Höhenvorteil genutzt haben. Sie haben alle 3 Heimspiele gewonnen, gegen Peñarol sogar mit 6-2. Dann auch gegen Tucumán und gegen Palmeiras gewonnen. Und dafür haben sie auch alle 3 Auswärtsspiele verloren. Ja, aber das braucht sie eigentlich nicht kümmern, weil wer 3 von 6 Spielen gewinnt, kommt normalerweise weiter. Und das hat die Mannschaft von Roberto Mosqueda völlig überraschend, aber nicht unverdient geschafft.
Muss man mal gucken, wie weit der Höhenvorteil dann auch in der K.O.-Runde dann in Hin- und Rückspiel zum Tragen kommen wird. Palmeiras natürlich auch eine interessante Mannschaft mit 13 Punkten, klarer Tabellenführer und klarer Gruppensieger. Benjamin, da spielt auch ein Bekannter aus der Bundesliga, der beim HSV und vorher natürlich lange bei Bayern München oder auch Bayer Leverkusen aktiv war. Se Roberto, auch den gibt's immer noch.
Genau, mittlerweile 42 Jahre alt, wird am 6. Juli sogar 43 und es ist noch kein Karriereende in Sicht. Also er ist ja letztes Jahr im Dezember mit 42 Jahren dann nochmal brasilianischer Meister geworden. Ist auch immer noch Stammspieler, fit wie eh und je, Sixpack kennt man ja von ihm. Und ja, hat sich sogar einmal als Torschütze eintragen können in der diesjährigen Copa Libertadores. Also der Mann ist nach wie vor da und topfit.
Also ein Mann, der dann auch dem guten Veron, obwohl der ja noch jünger ist, einiges voraus hat offensichtlich.
Das stimmt, einiges allerdings.
Aber Se Roberto ja immer schon ein wirklich ja Musterprofi gewesen, der alles eigentlich dem Sport untergeordnet hat und sich vor allen Dingen immer sehr, sehr fit gehalten hat. Ja auch im hohen Alter, Ende 30 noch beim HSV, der Leistungsträger, obwohl aus der HSV-Mannschaft rausstechen, das ist ja nach aktuellen Gesichtspunkten auch jetzt nicht unbedingt die allergrößte Leistung. Wir bleiben aber in Südamerika und schauen auf die Gruppe 6 da. Daniel, und da bleiben wir bei dir und schauen auf Atletico Mineiro, Godoy Cruz, Libertad und die Sport Boys. Alles diese vier Mannschaften also in der Gruppe auch so eingelaufen. Mineiro und Godoy Cruz sind weitergekommen.
Genau, Atletico Mineiro ist einer der Top-Favoriten für die Copa Libertadores gewesen, schon von Anfang an. Insgesamt ist es so, dass neben River Plate vor allen Dingen die brasilianischen Mannschaften dieses Jahr die Favoriten waren. Flamengo, was schon rausgeflogen ist, eben River Plate, Palmeiras und Atletico Mineiro. Und Atletico Mineiro hat eine relativ einfache Gruppe bekommen, in der sie sich dann sehr souverän durchgesetzt haben, haben alle drei Heimspiele gewonnen, auswärts je einmal verloren, unentschieden gespielt und gewonnen. Mit Fred auch den besten Torschützen, wenn man nur die Gruppenphase nimmt, 6 Tore in 6 Gruppenspielen. Ja, also die haben sich in der relativ einfachen Gruppe sehr souverän durchgesetzt. Zweiter, dann schon ein kleines bisschen überraschender, war Godoy Cruz. Das ist ein argentinischer Verein, der relativ klein ist und nicht sehr viel internationale Erfahrung hat. Sehr ansehnlich. Pflichtsiege gegen die Sport Boys eingefahren. Ja, und auch gegen Libertad und Atletico Mineiro gepunktet und sind damit Zweiter geworden. Und Libertad hat eben genau das nicht geschafft, eben die Pflichtsiege gegen Sport Boys nicht geholt. Ja, und Godoy Cruz nicht geschlagen, auch wenn es am Schluss dann im allerletzten Spiel sehr, sehr eng wurde. Ja, und deswegen ist Libertad jetzt abgestiegen in die Copa Sudamericana und Godoy Cruz ist weiter. Und Sport Boys kann eigentlich sehr zufrieden sein, weil als Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte in Bolivien überhaupt zu punkten und nur einmal nicht abgeschossen zu werden, ist sehr respektabel.
Also können sie sich dann auch auf die Schulter klopfen, aber Atletico Mineiro natürlich der klare Tabellenführer und Gruppensieger. Da ist auch ein Bundesliga-Profi, ein ehemaliger aktiv. Felipe Santana, den kennen wir aus Dortmund, den kennen wir aus Schalke.
Genau, Felipe Santana spielt dort, hat allerdings nur 2 Spiele gemacht, war jetzt auch die letzten Wochen nicht mehr so richtig im Kader, aber wenn er gespielt hat, hat er ganz souverän gespielt, also eher so aus seiner Dortmunder Zeit und nicht die Leistungen aus seiner Schalker Zeit gezeigt.
Dann gucken wir mal auf die Gruppe 7 und da hat Lanús die besten Leistungen gezeigt, mit 13 Punkten sich die Gruppe gesichert vor Club Nacional, Chapecoense und Zulia. Lanús in Argentinien ja nicht ganz weit vorne mit dabei, haben so ein bisschen geschwächelt zwischendurch, haben die sich auf die Copa Libertadores gestürzt und konzentriert?
Richtig, genau, wo sie dann gesehen haben, dass der Zug abgefahren ist Richtung Titelverteidigung in Argentinien. Haben sie sich eigentlich komplett auf die Libertadores konzentriert. Der Titelgewinn in der Libertadores ist auch ein Ziel, was sie ausgegeben haben. Sie wurden ein bisschen belächelt dafür, weil sie jetzt eigentlich nicht so das Top-Team haben, aber von den Punkten her haben sie sich jetzt auf jeden Fall souverän qualifiziert mit 13 Punkten vor Nacional, die nur auf 8 Punkte gekommen sind. Haben auch davon profitiert, eine ziemlich kuriose Geschichte am 5. Spieltag. Hätten sie eigentlich 1-2 daheim gegen Chapecoense verloren. Die haben allerdings einen gesperrten Spieler eingesetzt, der ironischerweise oder kurioserweise auch das Siegtor gemacht hat. Am grünen Tisch hat dann Lanús doch noch die 3 Punkte bekommen. Davon haben sie profitiert und ja, sind jetzt souverän eigentlich weitergekommen. Das Gleiche gilt für Nacional, die eigentlich nicht dabei wären in der nächsten Runde, aber eben auch von diesem Regelverstoß von Chapecoense profitiert haben. Zu Nacional kann vielleicht der Daniel noch mehr sagen, der Uruguay-Spezialist.
Ja, Nacional ist auf jeden Fall sehr glücklich, dass sie weitergekommen sind. Das ist für uruguayische Vereine wirklich nicht selbstverständlich. Die meisten haben sich ja schon verabschiedet. Peñarol zum Beispiel ist Gruppenletzter geworden. Sie haben am ersten Spieltag bei Lanús gewonnen, wo Lanús noch nicht so ganz fit war, wegen des Spielerstreiks, was wir angesprochen hatten, dass die argentinische Liga sehr spät losging. Und haben dann eigentlich letztlich die ganze Zeit von diesen 3 Punkten gegen Lanús, die so Extrapunkte waren, gezehrt. Dann haben sie Chapecoense daheim geschlagen, gegen Zulia 2 Punkte geholt. Einen Punkt geholt und gegen Chapecoense nochmal einen. Also Nacional ist nach Punkten der schlechteste Gruppenzweite, mit nur 8 Punkten und hatte eben sehr großes Glück mit Chapecoense, dass die den Sieg bei Lanús aberkannt bekommen haben, sonst wäre Nacional nicht weitergekommen. Und ich sehe Nacional auch da, also man kann das schon sehr dem Glück zuschreiben, dass die überhaupt noch dabei sind.
Chapecoense ist natürlich der Verein, der im letzten Jahr von diesem tragischen Flugzeugunglück erschüttert wurde. Benjamin, wie haben die sich denn nach dieser grauenhaften Situation wieder zurechtgefunden, wieder zurückgefunden ins Leben und ja auch eine neue Mannschaft aufgebaut?
Ja, es war sicherlich nicht einfach. Ganze Mannschaft eigentlich nur Neuzugänge logischerweise, aber ich denke, es ist einfach wieder zur Normalität zurückzukehren. Es waren auch viele emotionale Momente dabei, das erste Tor wieder im heimischen Stadion und auch überhaupt die erste Teilnahme an der Libertadores. Und sie haben sich echt sehr, sehr teuer verkauft, jetzt auch nur, wie angesprochen, unglücklich ausgeschieden. Und als Trostpflaster sind sie jetzt ja in der Sudamericana dabei, wo sie auch Titelverteidiger sind und Titel zu holen wird schwierig, aber sie können da in der Südamerikaner schon eine ganz gute Rolle auch spielen.
Dann gucken wir mal auf die Gruppe 8 und schauen mal, welche Rolle jetzt zum Beispiel Gremio Porto Alegre dann im weiteren Verlauf der Copa Libertadores noch spielen wird. 13 Punkte, Tabellenführer, Gruppensieger vor Guarani, Deportes und Zamora. Bernhard, bei Gremio Porto Alegre, da spielt Lucas Barrios, der ja früher bei Dortmund gewirbelt hat, dann nach China ging, dem Lockruf des Geldes erlegen war, dort aber überhaupt nicht glücklich wurde. Es gab mal eine Spiegelgeschichte über ihn, wo berichtet wurde, wie er dort lebte. Er fühlte sich wie im goldenen Käfig, wollte bloß weg. Jetzt ist er wieder in Brasilien. Fühlt er sich dort in der Libertadores und auch in der Liga wieder wohl?
Allem Anschein nach ja. Er hat in der Libertadores gemeinsam mit seinem kongenialen Sturmpartner Luan insgesamt 10 Tore gemacht, die beiden. Sie spielen wirklich überragend zusammen. Es macht wirklich Spaß, den beiden zuzuschauen. Es ist wirklich, als wüsste der eine, ohne hinzugucken, wo der andere hinläuft. Die Antizipation von Laufwegen ist wirklich sehr, sehr gut. Er scheint sich wohl wohler zu fühlen als in China oder anderswo. Also er hat in der Gruppenphase wirklich Leistung gebracht und hat Gremio eben das Weiterkommen beschert. Insgesamt 15 Tore hat Gremio gemacht, nur Atletico Mineiro hat 17 und damit mehr gemacht. Also sie waren schon wirklich, vor allem in der Offensive dieses Jahr, sehr, sehr stark. Deswegen, ich möchte auch dem Daniel noch recht geben, also die brasilianischen Mannschaften gehören natürlich neben den argentinischen so zu den Favoriten auf den Titel und Gremio gehört da eben auch dazu. Hinter Gremio als Gruppensieger, wie du gesagt hast, mit 13 Punkten, eben Guarani mit 11 Punkten, haben 3 Siege eingefahren und 2 Mal unentschieden gespielt. Das Ganze kam etwas überraschend, also das Weiterkommen war für Guarani nicht unbedingt vorprogrammiert, aber Zamora als punktloser Tabellenletzter war derart schwach Und auch Iquique aus Chile konnte halt in den entscheidenden Partien nicht unbedingt liefern, sodass eben Guarani seine Hausaufgaben gemacht hat und sich dann eben als Gruppenzweiter mit 11 Punkten durchgesetzt hat. Vor allem Epifanio Garcia hat eben großen Anteil am Weiterkommen für Guarani. Er hat sehr wichtige Tore erzielt, die dann letztlich auch über das Weiterkommen entschieden haben, wie zum Beispiel er hat das wichtige 1-0 gegen Zamora gemacht. Und deswegen etwas überraschend, aber nicht unverdient, ist Guarani jetzt Tabellenzweiter und eben in der K.O.-Phase der Copa Libertadores hinter Gremio eingezogen. Und ja, wie gesagt, Zamora war einfach absolut nicht wettbewerbsfähig, haben in jedem Spiel katastrophale Leistungen abgeliefert, sodass sie sich eigentlich nicht wundern brauchen, dass sie punktlos rausfliegen.
Ohne Punkte als einzige Mannschaft aus der Copa Libertadores. Dann am Ende, ja, die schlechteste Mannschaft des ganzen Wettbewerbs. Soweit die Gruppenphase hier in unserem Copa Libertadores Special auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow in Zusammenarbeit mit den Kollegen von chefootball.com. Wir werden gleich noch ein paar Streiflichter aus dieser Gruppenphase hervorheben, über ein paar Spieler und über ein paar ganz besondere Situationen und Aktionen sprechen und dann natürlich auch noch auf die Achtelfinals eingehen, auf die ausgelosten Partien und die Möglichkeiten, die dort sich dann für die beteiligten Mannschaften draus ergeben. Das alles gleich hier bei uns in der Sendung. Vorher noch der Hinweis, am nächsten Wochenende beziehungsweise von Donnerstag bis Sonntag Live-Golf auf meinsportradio.de, BMW International Open aus München, Eichenried.
Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München, Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de.
Copa Libertadores Special hier in der Sportshow auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit den Kollegen von Chef Football. .com. Unsere drei Kollegen Daniel Bramkamp, Benjamin Kraft und Bernhard Kurz sind bei uns in der Sendung und wir blicken zurück auf die Gruppenphase der Copa Libertadores in diesem Jahr und versuchen nochmal ein paar Streiflichter, ein paar ganz besondere Situationen, Aktionen und vielleicht auch Spieler herauszuheben und schauen mal auf große Talente, die vielleicht aus der Gruppenphase hervorgegangen sind, die sich auch vielleicht für Europa nochmal so ein bisschen ins Gespräch bringen, Benjamin. Und da haben wir zum Beispiel von River Plate den Mann Alario, den haben wir ja auch schon bei uns in unserer Argentinien-Zusammenfassung öfter mal erwähnt.
Genau, obwohl der auch schon 24 ist, aber wir haben uns echt die letzten Tage zusammengesetzt und diskutiert. Gibt natürlich jüngere Talente in der Copa Libertadores, aber einen richtigen Stammspieler eigentlich nicht. Deswegen haben wir uns dann eigentlich so für Lucas Alario entschieden. Trotz seiner 24 Jahre ist noch ein sehr entwicklungsfähiger Stürmer, der in Argentiniens Liga wie am Laufband trifft, jetzt auch in der Copa Libertadores 3 Tore gemacht hat, zusammen mit Driussi eben eines der besten Sturmduos, wenn nicht sogar das beste Sturmduo in Südamerika ist. Alario soll auch im Fokus von Borussia Dortmund stehen. Ich könnte ihn mir da auch sehr gut vorstellen, dass er da gut ins System passt. Ein klassischer Mittelstürmer, aber auch kombinationsstark, sehr abschlussstark. Schauen wir mal, ob er überhaupt noch die zweite Hälfte in der Copa Libertadores bei River spielt.
Bernhard, du hast noch einen anderen Stürmer mit angesprochen, vorhin schon in unserem Gespräch von Gremio, den Kollegen Luan.
Genau. Ist halt auch schon 24 Jahre alt, aber ist wirklich ein überragendes Talent. Also ist wirklich sehr, sehr schnell, körperlich auch robust, kann sich im Sturmzentrum durchsetzen und hat wirklich einen unvergleichlichen Torriecher. Also er braucht nicht viele Chancen, um tatsächlich ein Tor zu machen. Hat seinem Team damit in der Gruppenphase sehr geholfen, eben auch 5-mal getroffen. Ist, wie schon erwähnt, auch schon 24, aber ich glaube auch, dass er sich mit seinen Leistungen sowohl in der heimischen brasilianischen Liga als auch in der Copa Libertadores für höhere Aufgaben empfehlen könnte. Mhm. Also ein Sprung nach Europa, also ich wäre jetzt nicht abwegig. Also ich könnte mir zum Beispiel in England könnte ich ihn mir gut vorstellen. Es gibt jetzt zwar kein Team, das jetzt konkret Interesse angemeldet hat, aber in die Liga würde ganz gut reinpassen. Ist ja dann doch eher eine Liga, wo sehr zügig gespielt wird und es auch auf körperliche Robustheit der Spieler ankommt. Und da ist Luan eben wirklich ein perfektes Beispiel dafür. Also es ist wirklich ein sehr, sehr guter Stürmer, sehr, sehr großes Talent. Ich glaube, von ihm werden wir noch einiges hören.
Sollte man ihn alleine kaufen oder doch im Paket mit Lucas Barrios? Weil du hattest vorhin gesagt, die beiden harmonieren quasi blind.
Ja, vielleicht kann man sich überlegen, ich meine, Lucas Barrios, der Marktwert dürfte jetzt auch nicht mehr so hoch sein. Ich meine, ist jetzt auch schon etwas älter. Vielleicht kann man da so ein Doppelpaket machen. Aber ich glaube nicht, dass Luan große Anpassungsschwierigkeiten jetzt hätte, wenn es nicht Lucas Barrios, sondern ein anderer Stürmer ist. Mhm. Ist wirklich ein sehr polyvalent einsetzbarer Spieler und deswegen funktioniert er auch ohne Lucas Barrios. Obwohl zugegebenermaßen es mit ihm natürlich schon ordentlich funktioniert.
Beides gute Stürmer, beides gute Torschützen. Ja, wen habe ich unterbrochen?
Ich wollte noch ganz kurz einhaken, und zwar, wenn man Luan kaufen will, dann wird man eine größere Geldsumme hinlegen müssen, und das war auch oder ist auch bei Alario so, und da möchte ich nochmal kurz den Fokus drauf legen. Es ist nicht mehr billig, in Südamerika Spieler zu kaufen. Also diese Schnäppchen, die früher Bayer Leverkusen mit Rainer Kallmund oder so gemacht hat, die landest du nicht mehr. Alario hat eine Ausstiegsklausel von 14 Millionen, ja, obwohl er noch nie in Europa gespielt hat. Bei Luan gehe ich auch stark davon aus, die brasilianische Liga ist relativ finanzstark, dass das unter 15 Millionen nichts wird, vermutlich eher 20 Millionen. Also so die richtigen Schnäppchen gibt's zumindest in den großen Ligen nicht mehr. Wer jemanden kaufen will für 14 Millionen, 20 Millionen, der muss schon sehr überzeugt sein, dass das der Richtige ist. Das kann man nicht so einfach mal Verdacht machen.
Oder er müsste nach Bolivien gucken, zum Torschützenkönig der Gruppenphase, zu Chumacero.
Genau, das wäre auch ein Gedanke. Alejandro Chumacero, genannt Chumasteiger, weil er dem jungen Bastian Schweinsteiger sehr ähnlich sieht. Es ist tatsächlich eine erstaunliche Ähnlichkeit. Der hat jetzt 8 Tore geschossen in 10 Spielen in der Copa Libertadores, weil er die Qualifikation auch noch mitgespielt hat. Zeigt sehr, sehr gute Leistungen für The Strongest. Der ist eigentlich ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler. Mittlerweile spielt er normalerweise als Rechtsaußen und gehört auf jeden Fall zu den individuell stärksten Spielern der Gruppenphase. Extrem beweglich, sehr, sehr schnell, sehr torgefährlich. Und eben auch 8 Tore geschossen, 3 Tore vorbereitet.
Und das auch auswärts oder nur in der Höhe?
Schon tendenziell in der Höhe, aber er ist auch auswärts immer einer der gefährlichsten. Also da gibt es andere Spieler, wo der Unterschied größer ist. Zum Beispiel Matias Alonso, der Mittelstürmer von The Strongest, das merkt man schon. Also der ist daheim deutlich gefährlicher, aber Chumacero ist halt auch schnell, das heißt, er ist auch ein guter Konterspieler. Der macht auch auswärts Alarm und da könnte man vermutlich ein relatives Schnäppchen landen. Chumacero ist bolivianischer Nationalspieler, hat auch mal in Brasilien gespielt, aber nicht besonders lang und nicht sehr erfolgreich. Mhm. Ich glaube, dass dessen Marktwert ja ist auf jeden Fall ein Bruchteil von dem anderer Spieler, vermutlich für 500.000 Euro. 1 Million könnte man den haben.
Also vielleicht hört der ein oder andere Scout mal zu und greift dann mal zu und holt sich den Kollegen dann aus Bolivien. Mal gespannt. Daniel, wir müssen noch auf eine wirklich absurde, nee Quatsch, Bernhard, wir müssen auf eine wirklich absurde Geschichte noch schauen. Letzter Spieltag in der Gruppe 4. Was macht diesen Spieltag so absurd?
Ja, das war wirklich eine sehr, sehr verrückte Ausgangslage. Also es hat sich so dargestellt, Flamengo war mit 9 Punkten Tabellenführer und San Lorenzo und Paranaense mit 7 Punkten eben dahinter. Und gespielt haben eben San Lorenzo gegen Flamengo zu Hause und Paranaense gegen Universidad Católica. Und die Spiele fanden eben zeitgleich statt. Es stand bei beiden Spielen, stand es eben lange unentschieden, sowohl bei San Lorenzo gegen Flamengo als auch bei Paranaense gegen Católica. Und in der Nachspielzeit beim Spiel Lorenzo gegen Flamengo macht dann Beluschi das 2:1 und schickt somit San Lorenzo in die K.O.-Phase. Es hätte allerdings für Flamengo ja noch gereicht. Sie hätten ja noch 9 Punkte gehabt und wären damit weiter gewesen. Aber ungefähr zeitgleich hat eben Carlos Alberto für Paranaense das 3:2 gemacht, sodass sich Paranaense doch noch an Flamengo vorbeigeschoben hat und die Gruppe auf Rang 2 beendet. Und Flamengo hat eigentlich den sicher geglaubten Gruppensieg innerhalb von wenigen Sekunden wirklich verloren, weil zwei Tore wirklich so ungünstig für sie gefallen sind, dass sie jetzt tatsächlich mit Rang 3 vorlieb nehmen müssen.
So kann es gehen. So eng liegen dann Freud und Leid manchmal beieinander. Daniel, das verrückteste oder spektakulärste Spiel, das gab es auch zwischen Peñarol und Palmeiras.
Genau, das war in Montevideo am vierten Spieltag. Die Ausgangslage war schon relativ kritisch. In der Woche davor, also tatsächlich genau in der Woche davor, war das Hinspiel gewesen, Palmeiras gegen Peñarol. Und da ist es schon sehr zur Sache gegangen. Am Anfang der Nachspielzeit ist ein Palmeiras-Spieler vom Platz geflogen. Mhm. Und dann gab es große Proteste, Rudelbildung und so weiter. Da stand es 2-2 und in der 99. Minute hat Palmeiras dann in der Unterzahl nach einer Ecke noch das 3-2 geschossen im Hinspiel. Und dann sind die Peñarol-Spieler schon sehr angefressen gewesen und haben wohl auch einzelne Palmeiras-Spieler beleidigt. Mhm. Peñarol stand dann eigentlich auch kurz vor dem Ausscheiden, schon nach 3 Spielen. Und in der Ausgangslage kam es dann eine Woche später zum Rückspiel in Montevideo. Das war ein ganz seltsames Spiel. Zur Pause hat Peñarol 2-0 geführt, hat Palmeiras völlig an die Wand gespielt. Und dann hat Palmeiras zweimal gewechselt. Und offensichtlich hat der damalige Trainer Eduardo Batista seinen Spielern auch ein bisschen was erzählt. Auf jeden Fall kam Palmeiras völlig verwandelt aus der Kabine, hat sehr, sehr schnell ausgeglichen in der ersten Viertelstunde nach der Pause. Dann noch das 3-2 geschossen und in dem Moment sind bei Peñarol dann die Sicherungen halt ein bisschen durchgebrannt, weil es fast das Ausscheiden war und weil es immer schon Nicklichkeiten gab. Mhm. Ja, und am Schluss gab es dann auf dem Feld eine Riesenrauferei mit Beteiligung der Trainerstäbe, insbesondere von Peñarol, aber auch von Palmeiras. Felipe Melo, den manche vielleicht noch kennen, ja. Der war brasilianischer Nationalspieler und dann haben bei den WMs 2006 und 2010.
In der Serie aktiv bei Juventus, von Inter jetzt gerade ausgeliehen, ja?
Ja, genau. Der hat dann seinem Gegenspieler mir einen Faustschlag versetzt und dann ist die ganze Peñarol-Mannschaft hinter Melo hergelaufen und hat versucht, ihn zu erwischen. Und das Ende vom Lied war dann eine Platzsperre für Peñarol und 4 Spielersperre für Melo und 3 Spieler von Peñarol. Ein unglaublich ereignisreiches Spiel, wo Palmeiras dann das bessere Ende für sich hatte.
Szenen wie beim Eishockey, leider auch mit Ausschreitung auf den Rängen. Ist das in Südamerika, so ist zumindest ein gängiges Vorurteil, Daniel, bei vielen, die in Europa Fußball konsumieren, da ist eigentlich ständig Ausschreitung.
Ja, das hat auch auf jeden Fall einen wahren Kern. Das bei Peñarol gegen Palmeiras war es dann so, dass laut den Berichten von den Brasilianern nur die mitgebrachte private Security von Palmeiras verhindert hat, dass die Peñarol-Fans in den Gästeblock stürmen und die alle richtig vermöbeln. Aber es gab auch auf jeden Fall einzelne Jagdszenen im Stadion. Es ist nicht komplett ungewöhnlich. Es passiert jetzt sicher nicht bei jedem Spiel, aber bei den größeren Vereinen, so einmal pro Jahr oder so, kann man schon sagen, dass es kracht. Bei Peñarol leider häufiger.
Dann schauen wir noch auf andere Szenen und vielleicht etwas ruhigere Szenen, obwohl, wenn wir auf die größten Enttäuschungen nochmal eingehen, Benjamin, dann wird man sicherlich auch davon ausgehen können, dass die Fans darüber auch nicht gerade amused sind. Wenn man auf Atlético Nacional, Flamenco oder Peñarol schaut, die haben sich deutlich unter Wert geschlagen in dieser Copa Libertadores-Gruppenphase.
Genau, Peñarol, wie gerade schon von Daniel angesprochen, gab es ja dann auch kleine Ausschreitungen. Atlético Nacional als Titelverteidiger, natürlich enttäuschend, dass die ausgeschieden sind. Aber man kann es eigentlich ganz gut begründen. Die Gruppe 1 war einfach eine Hammergruppe, also extrem starke Gegner auch. Zudem hat man dann noch ziemlich harte Abgänge verkraften müssen. Also Borja, der Spieler des Jahres in Südamerika 2016, ist ja zu Palmeiras gewechselt und konnte man einfach nicht adäquat ersetzen. Und damit kann man eigentlich das Ausscheiden erklären, ist aber natürlich trotzdem enttäuschend für den Titelverteidiger. Und ja, Flamengo, hat man auch mehr erwartet, wie schon angesprochen, die Verletzung von Diego hat seinen Teil dazu beigetragen eben und auch dieses unglückliche Finish, was der Bernhard schon angesprochen hat in den letzten Sekunden am letzten Spieltag. Bitter, ja, aber hat man auf jeden Fall mehr erwartet von diesen drei Teams.
Dann schauen wir doch mal auf die Teams, die sich für das Achtelfinale qualifiziert haben. Nach Ländern aus Brasilien 6 von 8 weitergekommen, aus Argentinien 4 von 6. Beide ecuadorianische Mannschaften stehen im Achtelfinale. Bolivien schickt 2 von 3 eine Runde weiter. Bei Uruguay sitzt 1 von 2 und aus Paraguay ebenfalls 1 von 2 Mannschaften, die sich für das Achtelfinale qualifiziert hat. Und wie es im Achtelfinale dann zur Sache geht, welche Mannschaften dort aufeinandertreffen und wie diese Spiele einzuschätzen sind, das besprechen wir gleich hier im Copa Libertadores Special auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow zusammen mit den Kollegen von stehfootball.com.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Copa Libertadores Special hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir schauen voraus auf die Achtelfinals, die jetzt ausgelost sind, die Copa Libertadores in diesem Jahr. Da geht's dann also jetzt in die K.O.-Phase. Wir sprechen drüber mit den Kollegen von stehfootball.com, mit Daniel Bramkamp, Benjamin Kraft und Bernhard Kurz und schauen jetzt auf die Achtelfinals und auf die erste ausgeloste Partie. Guarani aus Paraguay gegen River Plate aus Argentinien. Benjamin, wie siehst du die Ausgangslage? Wie schätzt du den Spielverlauf ein?
Ja, es sollte eigentlich auf dem Papier eines der klarsten Duelle sein. Guarani hat sich überraschend in der Gruppe 8 mit 11 Punkten auf dem 2. Platz durchgesetzt. Spielt aber natürlich gegen einen der Top-Favoriten, River Plate. Also sollte da nichts Außergewöhnliches passieren, wird sich River Plate da ohne Probleme eigentlich durchsetzen. Kommt auch darauf an, was man für Abgänge jetzt im Sommer verkraften muss. Ob, wie angesprochen, Alario vielleicht nach Deutschland zum BVB wechselt oder nicht und wer dann der Ersatz wird, aber normal eine klare Geschichte für River Plate.
Man muss ja auch sagen, es dauert auch noch ein bisschen, bis diese Runde dann ausgespielt wird. Der Zeitplan ja nicht so strikt, dass es jetzt alles gleich in der nächsten Woche losgeht, wie zum Beispiel in der Champions League. Bisschen Pause ist jetzt.
Richtig, genau. Es geht jetzt, die Hinspiele sind zwischen dem 4. und 6. Juli. Und die Rückspiele des Achtelfinals sind dann erst im August und so zieht sich das dann praktisch bis November. Ende November wäre dann das Finale. Also da ist natürlich auch wieder die Transferperiode in Europa und das kann natürlich viel beeinflussen, was es halt nicht unbedingt planbarer macht.
Ist das nicht ein bisschen schlecht geplant, dass man das in Südamerika so durchzieht, dass man da nicht irgendwie einen anderen Rhythmus, einen schnelleren Ablauf vielleicht macht oder hat das spezielle Gründe?
Es ist immer schon sehr speziell in Südamerika, der ganze Kalender, es wird ja auch, ja, sehen Sie an der argentinischen Liga, der nationale Modus wird immer wieder umgemodelt und es kommt wieder ein neuer Präsident, dann kommt ein neuer Modus und ganz ideal ist es natürlich nicht, aber man hängt halt auch vom Geld von Europa teilweise ab und ist auf Spielerverkäufe angewiesen und deswegen muss man da teilweise in den sauren Apfel beißen. Aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass das natürlich nicht ideal ist, wenn man mitten in der Saison seine besten Spieler teilweise verliert.
Dann gucken wir auf die nächste Partie. Atlético Paranaense gegen Santos. Ein rein brasilianisches Duell. Bernhard, wer behält denn da die Oberhand? Der Ex-Club von Lothar Matthäus, der da mal 3 Wochen Trainer war, oder der Club von Pelé?
Ich glaube, der Club von Pelé. Also, wie du schon gesagt hast, ein innerbrasilianisches Duell. Für Paranaense war das Weiterkommen an sich schon ein Erfolg. Und jetzt haben sie halt wirklich einen Gegner erwischt, der es ihnen definitiv nicht leicht machen wird. Vor allem Ricardo Oliveira und Vitor Bueno, das ist Santos Sturmduo, haben jeweils 3-mal getroffen, sind brandgefährlich. Paranaense hat zwar in Person von Grafitsch, wie wir jetzt gelernt haben, dass er ausgesprochen wird, auch einen guten Stürmer. Trotz schon hohem Alter und mit Douglas Coutinho zum Beispiel eine gute Option auch auf der Bank. Das Team ist immer für ein Tor gut, aber Santos hat einfach mehr Qualität im Kader, zum Beispiel Lucas Lima, Jonathan Copete, und ich glaube einfach dadurch, dass sie mehr Qualität haben, werden sie sich auch durchsetzen und ins Viertelfinale einziehen.
Dann gucken wir auf die dritte Partie, Nacional aus Uruguay gegen Botafogo. Daniel, wie ist da dein Favorit, wie ist dein Tipp?
Also ich gehe davon aus, dass sich Botafogo durchsetzen wird. Die sind ja Gruppensieger, der vermutlich stärksten oder eine der beiden stärksten Gruppen geworden vor Barcelona, vor Estudiantes de la Plata und vor Nacional aus Kolumbien. Das macht man nicht einfach so. Also Botafogo hat wirklich einen guten Eindruck hinterlassen in der Gruppenphase. Relativ defensiv stark, sehr kompakt, vorne ein paar richtig schöne Tore geschossen. Roger Pimpão hat eine super Runde gespielt. Also Botafogo ist stark und umgekehrt, ich habe vorhin zu Nacional schon ein paar Worte gesagt, die gehören eigentlich zu den schwächsten Gruppenzweiten. Nach Punkten sind sie sogar der schwächste Gruppenzweite. Sie haben auch in der heimischen Liga keinen besonders guten Eindruck hinterlassen. Es würde mich sehr überraschen, wenn Botafogo nicht weiterkäme. Kleine Einschränkung, Nacional hat auswärts nicht verloren in der Gruppenphase und bei Lanús gewonnen. Das könnte sein, dass das wenn Nacional das Hinspiel in Uruguay gewinnen sollte, dann können sie vielleicht ein bisschen auf ihre Auswärtsstärke berufen und vielleicht bei Botafogo eine Überraschung schaffen. Mhm. Aber ich rechne nicht damit.
Eine Überraschung, Benjamin, auch im vierten Spiel möglich. Emelec, die Mannschaft aus Ecuador, wo du ja vorhin schon gesagt hattest, etwas überraschend. Zweiter hinter River Plate in der Gruppe geworden. Die reisen bzw. spielen jetzt gegen San Lorenzo, also wieder gegen eine argentinische Mannschaft. Haben sie eine Chance?
Ich denke auf jeden Fall. Ich sehe das sogar als ein ziemlich ausgeglichenes Duell an, als San Lorenzo auch nicht so die Übermannschaft ist. Die sind extrem schwach gestartet in die Copa Libertadores mit 2 Niederlagen und einem Unentschieden. Also nach 3 Spieltagen hat man eigentlich gedacht, San Lorenzo ist draußen. Aber dann noch an den letzten 3 Spieltagen 3 Siege eingefahren, unglaublichen Spirit gezeigt, immer bis zum Schluss gekämpft, dann teilweise eben auch durch Last-Minute-Treffer noch den Sieg geholt. Es ist einfach eine Mannschaft, es ist wirklich eine Mannschaft und sie haben einfach dieses Momentum im Moment auch. Man zeitlich, wie wir schon angesprochen haben, ist immer viel dazwischen, zwischen den Runden. Wird eine enge Kiste, aber ich glaube, dass sich trotzdem San Lorenzo dann durchsetzt.
Und wie sieht es im Duell zwischen The Strongest und Lanús aus, Daniel? Die Mannschaft aus Ecuador jetzt auch profitiert weiter von ihrer Höhe und kann da vielleicht dann im Heimspiel schon so ein Polster sich schaffen, dass es im Rückspiel dann auch egal ist, wie sie spielen?
Aus Bolivien ist The Strongest.
Bolivien, Entschuldigung.
Schwierige Frage. Bei The Strongest hatte alle 4 Heimspiele gewonnen bis zum letzten dann gegen Santos. Ich glaube, dass eine gute und disziplinierte Mannschaft The Strongest auch in La Paz einschränken kann. Wenn der Heimsieg in La Paz nicht so hoch wird, dann wird Lanús weiterkommen. Ist die Frage, ob Lanús jetzt wirklich eine Mannschaft ist, die so diszipliniert und defensiv stark ist. Die Gruppenphase von Lanús war schon relativ schwankend. Die 13 Punkte täuschen ein bisschen darüber hinweg, dass da nicht so besonders viel Gutes dabei war. Mhm. Sie haben Zulia einmal hergespielt, sie haben bei Nacional gewonnen, okay, aber die haben auch viele Spiele nicht gewonnen, die sie hätten gewinnen müssen. Insofern tendiere ich dazu, das als relativ ausgeglichen zu betrachten, mit leichtem Vorteil bei Lanús und ganz großer Bedeutung tatsächlich für das Hinspiel. Mhm.
Bernhard, das Spiel Godoy Cruz aus Argentinien gegen Gremio aus Brasilien, wird es entschieden durch das Sturmduo Barrios und Luan auf Seiten von Gremio?
Ich glaube schon. Also für Gremio ist Godoy Cruz schon irgendwo ein Glückslos, kann man sagen. Das Weiterkommen war für Godoy Cruz schon etwas überraschend, haben eben, wie Zedal schon gesagt hat, von Libertad und Sport Boys eben profitiert, weil beide eben etwas geschwächelt haben. Aber jetzt wartet eben im Achtelfinale ein wirklich guter Gegner. Wie schon angesprochen, Barrios und Luan, ein super Sturmduo, die es jedem Gegner bislang schwer gemacht haben, sind brandgefährlich. Also meiner Meinung nach läuft das relativ eindeutig für Gremio. Mhm. Die sollten ins Viertelfinale einziehen. Ich glaube nicht, dass Godoy Cruz groß was entgegensetzen kann.
Genauso deutlich der Unterschied zwischen Barcelona und Palmeiras, wo ja dann Zé Roberto wahrscheinlich wieder zum Einsatz kommt?
Ja, das muss ich sagen. Ich glaube, dass das eine enge Partie wird. Also Barcelona hat in der Gruppenphase nicht restlos überzeugen können, trifft jetzt auf den Gruppensieger der Gruppe 5. Die haben in 6 Spielen auch 13 Tore gemacht, wie schon angesprochen, auch der Altmeister Zé Roberto. Ich sag's mal so, wenn Barcelona es gelingen sollte, Willian auszuschalten, das ist der gefährlichste Spieler von Palmeiras, der hat 4 Tore gemacht, ist wirklich ein besonderer Spieler, dann könnte es mit dem Weiterkommen funktionieren. Persönlich schätze ich allerdings Palmeiras als stärker ein, deswegen glaube ich auch, dass sich Barcelona im Achtelfinale verabschieden wird.
Also, und wie sieht's im letzten Spiel aus, Daniel Wilstermann aus Bolivien gegen Atlético Mineiro?
Gibt es in Atlético Mineiro einen haushohen Favoriten, einer der Turnierfavoriten gegen die Mannschaft, die sich am überraschendsten fürs Achtelfinale qualifiziert hat. Wilstermann hat ja auch alle 3 Auswärtsspiele verloren. Also da ist die Wahrscheinlichkeit im einstelligen Prozentbereich meiner Meinung nach, dass Wilstermann weiterkommt. Ich denke sogar, dass Atlético Mineiro trotz der Höhe in Cochabamba das Hinspiel in Bolivien gewinnt.
Also soweit die Einschätzung zu den einzelnen Achtelfinals. Und da müssen wir jetzt natürlich nochmal gucken, nochmal ganz weit vorausblicken. Benjamin hat es ja vorhin schon gesagt, Ende im November wird dann endlich entschieden, wer dann am Ende den Pott in die Höhe strecken darf. Dann ist nämlich erst das Finale. Möchte ich doch gerne jetzt schon mal vor Start der K.O.-Runde euren Tipp haben. Wer wird denn am Ende Copa Libertadores Sieger? Benjamin, fangen wir mal mit dir an.
Also für mich eigentlich der Top-Favorit River Plate. Aber ich will immer einen Außenseiter-Tipp abgeben, deswegen sage ich San Lorenzo, auch weil ich dafür fürs Team sehr große Sympathiewerte hege.
Also River Plate oder San Lorenzo, Hauptsache Argentinien.
Genau.
Daniel, dein Tipp?
Ja, jetzt wollte ich ganz gewagt sein und nämlich auch San Lorenzo sagen, aber das hat mir der Benni jetzt ein bisschen kaputt gemacht. ich sehe einen ganz großen Vorteil bei San Lorenzo darin, was vorhin schon gesagt worden ist, dass es wirklich eine Mannschaft ist. Und das hat wiederum sehr, sehr viel mit ihrem Trainer zu tun, Diego Aguirre, der Uruguayer, der ist ein wahnsinnig guter Trainer für K.O.-Spiele, ein wahnsinnig guter Motivator, der ist mit einer wesentlich schlechteren Peñarol-Mannschaft schon mal ins Finale gekommen, hat auch als Spieler die Copa Libertadores schon gewonnen und seine Mannschaften zeichnen sich eigentlich immer durch wahnsinnig große Überzeugung, große Kampfkraft aus. Deswegen ist San Lorenzo einer meiner Kandidaten und der zweite Kandidat ist, und das sehe ich offensichtlich ein bisschen anders als der Bernhard, Barcelona. Barcelona gefällt mir auch richtig gut, da brennt die Hütte extrem in Guayaquil, wenn die spielen, in der Gruppe weiterzukommen, in der Gruppe 1 war alles andere als selbstverständlich. Ich glaube, dass die mit dem Moment auf ihrer Seite, und das hätten sie jetzt eigentlich, sehr, sehr weit kommen können und vielleicht die diesjährige Überraschungsmannschaft sein können.
Dann müssten sie Palmeiras natürlich im Achtelfinale schlagen. Bernhard, du hast ja eben gesagt, Palmeiras gewinnt das. Wer ist denn dein Favorit auf den Titel? Etwa wirklich Palmeiras?
Nee, Palmeiras nicht. Ich wollte jetzt eigentlich auch River Plate sagen. Ich glaube wirklich, dass sie gute Chancen haben, das zu gewinnen. Auch San Lorenzo, wie es Daniel und Benjamin schon gesagt haben, die haben auch gute Chancen. Mein persönlicher Favorit, also kann man auch so sagen, Geheimfavorit, ist tatsächlich Gremio. Ich habe mir einige Spiele von denen wirklich angeguckt auch. Die haben in der Gruppe 8 gut gespielt. Und ich würde es mir irgendwo auch wünschen, dass sie es gewinnen, weil ich mag das Team eigentlich ganz gerne. Sind jetzt, ja, jetzt nicht unbedingt so der erste Name, würde ich sagen, der einem in den Sinn kommt, wenn man über den Top-Favoriten auf den Titel redet. Aber ja, vielleicht irgendwie so ein Underdog, der dieses Jahr dann tatsächlich den Titel nach Hause holt. Aber die argentinischen Teams sind natürlich stark und haben natürlich auch ja gute Möglichkeiten, den Titel zu gewinnen.
Ist ja auch noch ein bisschen hin, bis der Titel dann ausgespielt wird und bis es dann zum Finale kommt. Wir werden auf jeden Fall den Weg selbstverständlich weiter verfolgen, bleiben natürlich auch dran am argentinischen Fußball, werden auch den brasilianischen Fußball demnächst bei uns hier in der Sportshow dann abbilden und euch darüber informieren. Alles zusammen mit den Kollegen von SheFootball.com, mit denen wir auch hier diese Copa Libertadores Special Sendung gemacht haben. Ich sage vielen Dank an Daniel Bramkamp, Benjamin Kraft und Bernhard Kurz. Vielen Dank, Jungs.
Danke, Malte.
Vielen Dank, Malte.
Und ihr lest fleißig zu Hause weiter auf SheFootball.com und hört weiter rein bei meinsportradio.de. Nicht nur bei uns im Live-Programm, nicht nur in der Sportshow, sondern alle anderen Sendungen doch auch. Die gibt's als Podcast bei uns auf der Webseite und natürlich auch bei iTunes jederzeit on demand auf Abruf.
mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.